Herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann, und am anderen Mikrofon begrüßt euch heute wieder mal
Nina Gebke.
Guten Morgen, Nina.
Hallo, Steffi.
Nina, schön, dass du wieder da bist. Alle zwei Male haben wir hier Interviewgäste, alle zwei Male besprechen wir etwas. Geht es dir gut?
Ja, mir geht es gut. Danke.
Wir fangen ja immer damit an, uns ein bisschen auszutauschen, was alles so anlag in der letzten Zeit. Was war bei dir los, Nina?
Ja, Ankommen im Alltag, nach dem Urlaub, der sich irgendwie auch noch nicht so wirklich von mir lösen will. Jedenfalls das Gefühl, der Urlaub hat sich von mir gelöst.
Aber herrlich, dass das Gefühl noch bleibt, ist doch
ja,
toll.
Ja, das ist wirklich so. Also, ich wiederhole es ja nochmal, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, 4 Wochen sind wirklich, nein, es macht, ohne Scherz jetzt, aber es macht wirklich einen Riesenunterschied. Also ich habe echt das Gefühl. Und das ist ganz schön, dass man das mittragen kann, ne? So ein bisschen in den Alltag. Nicht gleich wieder sich von allem überrollen lässt, so, obwohl ja gleich wirklich nächsten Tag Arbeit und Schule startete. Aber wir hatten einen guten Anfang. Aber genau, erstmal wieder sortieren und neue Rhythmen finden, was aber auch ganz schön ist. Ich finde, so nach den Sommerferien, so für die Kinder, für uns als Familie, für mich, so da kann man auch immer gerne dann mal so ein bisschen schauen, so, was wollen wir jetzt vielleicht verändern, was müssen wir verändern, was will ich jetzt neu einführen oder wieder einführen. Und das ist immer ganz schön. Also so die Zeit nach den Sommerferien fühlt sich irgendwie immer ganz, ganz gut an.
Ja. Und hast du in den letzten 2 Wochen, also nach dem Urlaub, fotografisch irgendwas weitergearbeitet?
Ja, ich habe erstmal, also nicht aktiv irgendwelche schönen neuen Sachen, sondern ich habe mich durch den Urlaub gewühlt, fotografisch, und durch einige Sessions, die davor auch waren, allmählich jetzt wieder angefasst und so. Genau, es ist ja immer eine Menge zu tun, ehe man dann die Bilder irgendwann mal am Ende sieht. Da wollen dann erstmal all die Speicherkarten leer gemacht werden und genau.
Das darüber sprechen wir ja auch gleich, das interessiert mich. Ja, wir haben heute wieder ein spannendes Thema.
Ja. Ja. Genau, ja. Und bei dir, Steffi, wie geht es dir?
Mir geht's wirklich sehr gut und künstlerisch war in den letzten 2 Wochen, ja, war ich sehr, sehr aktiv. Und zwar, was gibt's denn zu erzählen? Ich habe einmal, also das habe ich hier schon ein paar Mal erwähnt, im April war ich in den Lungenheilstätten Beelitz und habe Material gesammelt, und um daraus eine Arbeit Wandel zu erstellen. Und das kam alles sehr, sehr schwer, weil diese Materialien waren so schwer zu bearbeiten und da etwas zu finden, was passt, das aussagekräftig ist. Und ich habe mich da wirklich noch nie mit einer Arbeit so gequält, in Anführungsstrichen. Also klar, das sitzt auch teilweise negativ im Hinterkopf, aber es ist auch spannend, sich dran zu reiben. Und dann irgendwann ist der Knoten geplatzt, dann habe ich angefangen, mich auf diese Farbsplitter von den Wänden zu fokussieren, und die mussten dann irgendwie aber bearbeitbar gemacht werden. Dann habe ich da eine Lösung gefunden, und dann habe ich das Arrangieren angefangen. Das hat ewig gedauert. Dann sind diese Wälder drumherum sind wichtig, diese Pinienwälder, diese Kiefernwälder. Dann habe ich da eine Lösung gefunden. So, und jetzt ist der Knoten richtig geplatzt. Jetzt habe ich eine Lösung gefunden, die mir richtig gut gefällt. Und jetzt ist eigentlich das Ende zum Greifen nah, und ich habe da Sachen vorgezeichnet. Ich habe den Fußboden von Beelitz dort, das Muster eingezeichnet, und jetzt steht es da. Und jetzt geht es noch um Kleinigkeiten, und jetzt muss es auf mich wirken. Aber das Ende, ich spüre es schon. Da sind noch Sachen, die müssen geklärt werden, aber ich weiß, das geht jetzt auch, und ich freue mich drauf. Und während das da so vor sich hin wirkt, und also steht auf der Staffelei, an der laufe ich jeden Tag mehrmals vorbei und überlege, bleib stehen. Währenddessen habe ich angefangen, mit kleinen Schnecken zu arbeiten, die ich auch aus dem Urlaub mitgebracht habe, vom Stettiner Haff. Und zwar habe ich dort, ich habe in der letzten Folge, in der wir beide uns unterhalten haben, habe ich erzählt, dass ich, dass die Kunst im Urlaub überhaupt keinen Platz hatte, dass ich da keine Lust, keine Ideen, keine Energie, keinen Drive hatte. und habe das festgemacht zum Beispiel daran oder vor allem daran, dass ich keine Lust hatte zu zeichnen. Und das habe ich letztes Mal erzählt und dann, dass ich dann mich selber dann da noch irgendwie so ein bisschen gebasht habe, oh, du bist ja keine richtige Künstlerin, du zeichnest ja noch nicht mal, wenn du Zeit hast. Was ich vergessen habe, und das finde ich echt irgendwie selber ein bisschen spannend, ich habe, da muss ich ganz kurz ausholen, es wird auch nicht lang, ich verspreche es, ich habe am Stettiner Haff am Strand gesessen und habe aufs Meer geschaut und habe gesehen, dass überall im Sand so kleine Schneckchen sind. Kleine Dinger, also kleiner als ein Fingernagel. Und ich habe mich gewundert, dass da so viele sind. Ich habe mich auch gewundert, dass es so 2-3 verschiedene Sorten sind. Und habe gedacht, hier so viele Schnecken. Vielleicht ist dieser Strand angeschüttet. Vielleicht ist der gekauft von sonst wo, aus Hawaii hierher gebracht, um halt den Menschen hier einen schönen Strand zu machen. Und habe dann abends angefangen zu recherchieren, Schnecken und Ostsee und so weiter. Und habe dann rausgefunden, doch, es gibt genau diese Schnecken an der Ostsee. Ich habe dann auch am nächsten Tag durch einen Zufall, naja, nicht so ganz, aber rausgefunden, dass dieser Strand auch wirklich echt war. Er ist herangebracht worden, aber von 2 Kilometern weiter nach rechts. Da ist ein Hafen irgendwie ausgebuddelt worden. Da haben sie dann, wussten sie nicht, wohin mit dem Sand. Und dann haben sie die dahin geschafft. Und ich habe also herausgefunden, dass es diese Schneckensorten gibt in der Ostsee und dass sie alle gefährdet sind, dass sie aufgrund der Chemikalien und der Umweltverschmutzung nicht einfach sterben. Das fand ich irgendwie sehr interessant, in Anführungsstrichen. Die sterben nicht einfach so aus, sondern ihre Hormone verändern sich dahingehend, dass sie sich nicht mehr reproduzieren können. Sie produzieren nicht fruchtbare Eier. Das heißt, sie laichen, und aber es schlüpft nichts daraus. Und das heißt, und auch nicht 100% aller Schnecken, aber ein sehr hoher Prozentsatz. Das heißt, Jahr für Jahr für Jahr, Reproduktionszirkel wird es weniger. Ja. Das hat mich total beschäftigt. Und dann habe ich mich abends an diesen Strand gesetzt. Und es waren überall Eltern mit Kindern und kleine Gruppen, auch Erwachsenengruppen. Und ich habe mich dazwischen gesetzt mit meinem kleinen Gläschen und habe diese Schneckchen gesammelt. Und ich musste mich wirklich überwinden, weil ich mir so bescheuert vorkam. Weil ich da als Erwachsene sitze mit meinem Gläschen und kleine Schneckchen sammel, wie so eine 4-Jährige oder so. Und das hat mich echt Überwindung gekostet und ich habe es trotzdem gemacht und habe da stundenlang diese Schnecken gesammelt. Und am nächsten Morgen bin ich um 5:30 aufgewacht und habe gedacht, das beschäftigt mich jetzt so. Und dann war ich um 6 wieder am Strand morgens. Bin dann erstmal geschwommen, ganz alleine, da raus ins Meer, das war fantastisch. Und habe dann meinen Bademantel wieder übergezogen und habe mich wieder in den Sand gesetzt mit dem zweiten Glas, weil ich mir schon gedacht habe, ich muss daraus was machen und ich muss genügend mit nach Hause nehmen. Und habe dann da wieder Stunden gesessen und diese Schnecken gesammelt. Also es war 8:30 oder sowas, als dann mein Mann dazu zukam und gesagt hat, was machst du denn hier schon? Und da habe ich dann jetzt im Nachhinein gedacht, schau mal, das hat ja auch ganz konkret mit meiner Kunst zu tun. So intensiv über Stunden sich da hinzusetzen. Und ich bashe mich und sage, hey, du bist keine Künstlerin, du zeichnest nicht. Ja, das ist einfach eine andere Art von Kunst. Wenn ich jetzt Musik komponieren müsste und ich sage, nee, das passt gar nicht zu mir, würde ich mich ja auch nicht so bashen.
Genau.
Also, ja. Das fand ich jetzt im Nachhinein mega spannend, weil ich eben jetzt angefangen habe, diese Arbeit Stettiner Haff zu machen. Mhm. Und ja, mit diesen Schnecken. Und da wurde mir das so klar, dass ich da wirklich in meinem Element war und da kam alles völlig einfach und leicht. Mhm. Und ich hatte dann nebenbei bemerkt, mit meinem Mann auch nochmal drüber gesprochen, wie blöd ich mir vorkam, zwischen diesen Menschen da abends zu sitzen mit meinem Gläschen und die Schnecken zu sammeln. Und er hat gesagt, das würde mir genauso gehen. Und dann habe ich gedacht, was, wirklich? Und er hat gesagt, ja, ich hätte das nicht gemacht. Ich käme mir blöd vor. Und ja, das hat mir sehr geholfen.
So ja, ein Feedback. Na klar, total. Obwohl ich dir jetzt sagen würde, aber natürlich, ich mache solche Sachen auch. Das darf man doch machen als Erwachsener. Ja.
Aber stundenlang?
Naja, gut.
20 Minuten, Viertelstunde was sammeln, völlig okay. Aber Stunden da sitzen und die sehen mich da und sehen, die haben wirklich gedacht, ich habe ein Rad, glaube ich wirklich.
Vielleicht haben wir das ja auch alle so ein bisschen.
Vielleicht, ja.
Wenn wir Sachen machen, wie wir sie so machen, wer weiß.
Da hast du recht, ja. Von daher sind das irgendwie gerade zwei ganz für mich spannende 2 Wochen gewesen mit der Kunst. Und ja, ich freue mich. Also das ist schon ist toll. Und nebenbei Kleinigkeiten noch, diese Kooperation mit Amy aus den USA, da habe ich von erzählt. Und ja, also wirklich total schön gerade, ja.
Ja, und es ist ja auch ein bestes Beispiel eigentlich für unser Thema, das wir heute haben. Und ich finde es wirklich super interessant, dass dir das so völlig nicht, also ist dir das so völlig durch die Lappen gegangen ist, dass das ist doch wirklich, also das ist so für mich, so sehe ich dich halt auch, wenn ich deine Kunst betrachte, dann sehe ich dich eben so, dich voll eintauchen in die Natur und recherchieren und mit Sachen beschäftigen, die dich irgendwo anspringen, weil dich das fasziniert. Und das ist ja Teil dessen, wie all das entsteht, was du machst. Ja, viele, viele Stunden, also eben manchmal einfach ja, meditatives Sammeln und draußen in der Natur sein. Ja,
ja, und ich glaube, daran, genau an sowas merkt man ja auch, dass es einen tief drin berührt, weil ich bin deswegen aufgewacht, weil ich über diese Schnecken nachgedacht habe und schon überlegt habe, kann ich daraus was bauen, wenn ja, was? Und das so wird es Malern gehen, wenn sie in Öl das nächste Porträt anfangen und merken, das ist meins, dann werden sie auch morgens früh aufwachen deswegen. Ja, ja das hat mir wirklich, genau, das hat mir wirklich einiges gezeigt, es war spannend, also das war spannend zu beobachten und das zeigt auch mal wieder, dass man sich wirklich selbst auch beobachten muss. Und du hast recht, wir steigen sofort damit eigentlich auch ein bisschen ein ins Thema, weil unser Thema ist heute das Ganze drumherum um die Kunst. Was machen wir denn so den ganzen Tag? Das ist entstanden aus einer Frage von einer Freundin und Hörerin, die gesagt hat, wir erwähnen ja immer mal, dass wir nebenbei so viel zu tun haben. Ja, aber was ist denn das, um Himmels Willen? Nina macht Fotos, gut, dann müssen die vielleicht ein bisschen nochmal beschnitten werden. Ich nähe meine Sachen auf und muss halt vorher überlegen, mache ich das im Kreis oder im Viereck? So. Ja. Und dann macht man es halt. Wo ist jetzt dieser Zusatzaufwand? Und das fanden wir so spannend, dass wir gesagt haben, wir setzen uns mal hin und überlegen, was wir wirklich alles drumherum machen. Und da kommt so einiges zustande. Jetzt ist die Frage, Nina, wie sortieren wir das denn? Womit fangen wir an?
Ja, ich gucke hier gerade auf meinen Zettel und habe jetzt gerade nochmal eine Sache dazu notiert und dachte auch so, wow. und vor allem, machen wir es abwechselnd oder willst du und dann ich?
Weil ich denke, wir machen es themenbezogen.
Genau, das habe ich auch gedacht. Weil einiges überschneidet sich ja definitiv, weil es eben ja nicht nur rein um das Kreieren der Kunst an sich geht, sondern ein riesen Teil ja drumherum.
Dann fange ich einfach mal an und schließe an das an, was ich gerade erzählt habe.
Genau.
Und dann schauen wir mal weiter. Und zwar die Sache mit der Kunst selber, mit den Materialien selber. Ich stehe ja nicht eines Morgens auf und denke mir, ach, jetzt mache ich mal Beelitz. Sondern da geht ja Recherche vorneweg. Oder genauso diese Schnecken, die ich am Strand gefunden habe, es hat mich beschäftigt. Und dann mache ich eben da Recherche. Die war sehr kurz, aber manches Mal ist sie auch sehr lang. Manches Mal purzelt mir ein Gespräch durch Zufall irgendwie über den Weg, aber manchmal suche ich auch. Aber auf alle Fälle ist da eben diese Recherche und dann das Sammeln. Ich habe immer diese Phase des Materialsammelns. Und Beelitz zum Beispiel habe ich erzählt, da musste ich erstmal sortieren, dann müssen die Sachen gereinigt werden. Ich habe zum Beispiel eine große Arbeit Werft. Da habe ich alte, rostige Metallteile aus der Elbe gezogen. Die sahen alle nicht so toll aus, wie sie jetzt an der Leinwand hängen, sondern das muss gereinigt werden, gesäubert werden, bearbeitet werden. Das dauert zum Teil ewig. Also das Material muss gesammelt werden, es muss gesichtet werden, es muss gesäubert werden, es muss sortiert werden. Und ja, und dann muss es natürlich angebracht werden. Das ist aber die Kunst selbst, auf die gehen wir heute nicht ein. Und was aber dazu kommt, ich arbeite ja viel mit Naturmaterialien. Und das sind Samen und das sind Kerne und das sind Blätter. Das sind Schnecken, habe ich schon gesagt, aber auch Federn. Und all diese Materialien haben zum Teil Ungeziefer. Das heißt, ich muss es immer erst vorbehandeln. Das heißt, ich packe es normalerweise tatsächlich in die Mikrowelle, was ganz gut ist, weil wir die Mikrowelle für Nahrungsmittel so gut wie nie nutzen. Aber trotzdem, ich finde es auch wirklich nicht so schlimm. Da geht man einmal mit dem Lappen durch, ob da jetzt in einem Gefäß 5 Federn lagen oder nicht, ist eigentlich nicht so schlimm. Aber trotzdem ist es ein gutes Gefühl. Ich tau da nicht am nächsten Tag meinen Fisch auf oder sowas. Also das nicht. Und dann kommt es in den Eisschrank über Wochen. Also angeblich sind 2 Wochen genug, aber ich mache es wirklich lang. Und dann muss ich es auch immer wieder mal durchsehen. Also ich gehe immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen durch meine Schubladen und Kästen und Dosen und schaue, wie haben die sich denn verhalten? Ist alles okay? Das muss also wirklich betreut werden, um zu sehen, dass da nichts passiert. Genau. Und das ist auch recht selten der Fall. Es ist natürlich schon mal vorgekommen, dass plötzlich alle Samen ein Loch hatten, weil irgendein Käfer da drin war, von einer Sorte, was nun wieder toll ist, weil die sehen toll aus mit Loch drin, alle gleich. Und diese Käfer breiten sich auch nicht überall im Haus aus, weil sie sich ja nur auf diese Samen beschränken. Von daher ist es kein Schrecken, aber trotzdem kann eben auch mal was zerstört werden. Das möchte ich nicht und so ganz angenehm ist es auch nicht. Also Materialbetreuung, genau. Das ist eigentlich alles, was ja vor und während der Kunst passiert. Nina, bei deinen Fotos, wie sieht das da aus?
Materialbetreuung, ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, genau, die Fotos sind vielleicht das Ergebnis dessen, was erstmal passiert. Also genau, ich gehe jetzt mal ein bisschen anders ran. Also ich habe natürlich mein Equipment, was im Grunde erstmal das Material ist, womit Bilder entstehen. Das ist
was hast du da alles?
Ja, ich habe zurzeit eine Kamera und verschiedene Objektive. Genau. So, und meistens zu 80-90% benutze ich 1 bzw. 2 Objektive. Der Rest ist dann gerne mal so für, ich mache mal wieder was anderes oder ich probiere mal ein bisschen was aus. Also genau, das will natürlich aber auch alles irgendwo hin und wieder mal sauber gemacht werden. Das kommt jetzt nicht so häufig vor. Es ist auch wirklich ja mehr ein Werkzeug für mich. Also ich behandle die jetzt auch nicht. Die funktionieren und das ist gut. Genau. Und dann, dann ist das ja so ein bisschen zu vergleichen wahrscheinlich mit dem, ich habe eben viele verschiedene SD-Karten. Ich habe verschiedene Festplatten.
Was ist eine SD-Karte?
Das sind die Dinger, die in die Kamera reinkommen, wo die Bilder drauf gespeichert werden.
Ja? Speicherkarten.
Genau, die Speicherkarten. Dann braucht man die Festplatten. Die ich pro Jahr anlege und auch alle 2 Jahre austausche, ich dann alles einmal rüberziehe, damit man eben nicht Gefahr läuft, dass man irgendwann mal aus 2017 Bilder braucht und die Festplatte funktioniert nicht mehr. So, das ist so der Teil, der da sein muss, damit man erstmal mit den Bildern, die man dann eben macht, die sichert man, also ich mache dann Bilder und die ziehe ich dann von der SD-Karte in ein Programm und von dort dann auf die Festplatte. Genau. Also das ist im Grunde ja, sind meine Bilder ja meine Materialsammlung, würde ich mal sagen, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem.
Genau. Und diese Festplatten, wenn du sagst, man muss sicher gehen, dass die von 2014 nicht dann plötzlich nicht mehr funktioniert, das heißt, du sicherst es alle paar Jahre auf eine neue oder wie machst du?
Okay. Ja,
genau. Und dann werden die alten vernichtet.
Ja, meistens tue ich die dann in eine Kiste und weil ich dann so denke, wo soll ich jetzt damit hin? Dann sind die da in der Kiste. Ja, genau. Und dann irgendwann, genau. Ja.
Und Ausdrucke, wenn wir jetzt schon über Materialsammlungen
sprechen? Ja, also da sind wir ja noch gar nicht.
Okay.
Da sind wir noch gar nicht. Also wenn wir echt mal Stück für Stück gehen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, weil ich ja auch in letzter Zeit oft sage, so, ich habe jetzt wirklich so viel aus diesem Jahr von Projekten und eben diese Bilder. Und ich rede ja so viel davon, ich bin jetzt dabei, diese Bilder eben zu bearbeiten. So, die gehen dann eben in ein Programm, das nennt sich Photomechanic und da werden sie erstmal durchgesehen und ausgewählt. Und dann kommen sie auf die Festplatte und dann gehen sie in das Programm, wo sie dann bearbeitet werden am Ende, wo also die Bilder letztendlich entstehen, die ich dann haben möchte. Genau. Und dann gehen sie wieder auf die Festplatte, weil sie aus diesem Programm fertig bearbeitet und in einem anderen Dateiformat dann wieder exportiert werden auf die Festplatte. Und dann hast du das fertige Bild. So, also das alles muss erstmal passieren. Genau.
Kannst du festmachen ungefähr, wie viel Prozent Ausschuss sind von den Fotos?
Viele. Viel Ausschuss. Also ich habe, ja, ich hätte mal zählen können. Ne? Ich habe ja jetzt gerade vor ein paar Tagen bei Instagram so eine kleine Story, also aber auch nur sehr grob. Ich werde mal zählen, also eine Menge. Wenn ich so aus einer Tagesreportage rauskomme, vielleicht mit, was ja auch immer variiert, weil je nachdem, was eben so vor sich geht, aber so mit 3000 Bildern da vielleicht rauskomme, dann ist schon auch einfach, weil es das Ziel ist, aber weil auch ja nur die Besten da auch rauskommen, damit du die Geschichte erzählst, hast du vielleicht 200 Bilder am Ende, 300 Bilder, 400, wenn es ja.
Und nach dem ersten Schritt, diese Fotomechanik-Geschichte, ja. Ist dann die Hälfte weg gleich oder noch mehr?
Nee, das mache ich Stück für Stück tatsächlich. Also vielleicht in dreimal durchgehen. Also die erste Sichtung ist schnell, weil du da wirklich, also wenn du zum Beispiel Momente hast, wo die Kinder sich schnell bewegen, da bist du ja im Dauerfeuer sozusagen. Und da guckst du halt nur auf den Moment so und dann hast du vielleicht von einem Moment auf einer Schaukel oder wo sie fangen spielen oder so, aus von 400 Bildern hast du vielleicht 3 so. Ne? Und also es kommt immer drauf an. So, also das ist der geht relativ schnell, dieser erste Durchgang. Und dann kannst du dich manchmal vielleicht nicht ganz entscheiden. Und dann mache ich auf jeden Fall noch einen zweiten und dann aber voneinander entfernt. Also die Bilder landen auch erstmal und dann brauche ich erstmal 2-3 Tage. Wenn wir jetzt von einer Ganztagesreportage in der Familie ausgehen, Privatbilder ist eh irgendwie alles ein bisschen anders nochmal. Und dann brauche ich auch immer erstmal ein bisschen ein paar Tage Abstand. Also das ist das Beste, damit man aus dieser eigenen noch so Emotionalität, die man ja so mit sich bringt, wenn man aus diesem Tag rauskommt, auch so ein bisschen Abstand gewinnt. Genau. Also ich glaube, so bis zu 3-mal gehe ich sicherlich durch. Vielleicht manchmal 4-mal. Aber 3-mal hört sich ganz gut an und das ist, glaube ich, so der Schnitt. Genau. Und dann hast du halt irgendwann die fertigen Bilder. Ja. Und dann ist das Material da, wo ich dann arbeite. Genau.
Und dann fängt die Arbeit an. Genau. Genau. Ja, das ist vielleicht bei mir noch ein bisschen ähnlich. Ja, in gewisser Weise ähnlich. Denn bevor ich anfange hier mit den Schnecken jetzt oder mit Belitz oder mit der Werft oder so, fange ich ja an, Proben zu machen. Also ich nähe kleine Entwürfe oder ich lege vorher verschiedene Möglichkeiten und sowas und entscheide mich dann für das, den Weg, den ich machen möchte. Das klingt so ein bisschen ähnlich, ne? Dieses Vorentscheiden, dieses Vorarbeiten.
Genau. Ja.
Hat so ein.
Ja, das habe ich mich gefragt, ob du das nur in der Zeichnung machst oder aber tatsächlich hast du auch kleine Versionen genäht und so. Also okay,
ja.
Das wusste ich auch noch.
Bei Materialien, die sehr rar sind, von denen ich wirklich nur wenig habe, dann nähe ich das nicht vor. Dann lege ich es nur mehrfach, genau. Und Zeichnungen habe ich, Skizzen, verschiedene, aber wirklich ganz rudimentär, teilweise wirklich nur so ganz hässlich und klein. Manchmal auch groß, manchmal in Originalgröße, also sehr unterschiedlich. Aber wenn die Sachen sehr, sehr rar sind und sehr wertvoll, dann lege ich sie nur, um sie dann halt direkt ins Bild dann zu nutzen. Aber das ist irgendwie ähnlich, genau, ja, dieses Auswählen von den Möglichkeiten.
Weil ich dann ja auch, wenn die Bilder alle fertig sind, dann auch anfange, sie natürlich in die Reihenfolge zu bringen. Also die Reihenfolge ergibt sich natürlich schon aus der Chronologie, aber nicht unbedingt immer. Und ich erstelle ja dann auch eine Slideshow, das ist das eine, eine musikunterlegte Slideshow mit diesen Bildern. Und da muss ich auch wiederum dann eine neue Auswahl treffen, weil da kommen nicht alle Bilder rein. Teilweise schon, aber auch nicht immer, je nachdem, wofür ich sie halt auch nutze oder wo ich, genau. Und dann gehen die Bilder eben in eine Galerie. Und auch da gucke ich dann schon immer noch mal, also da wird nicht immer die Chronologie eingehalten. Also ja, das ist also vergleichbar damit, ja.
In eine Galerie heißt aber bei dir auf dem Laptop
richtig,
das eine, ist genau, eine Fotogalerie.
Genau, richtig, genau, ja.
Weil meine Sachen gehen auch in der Galerie, aber das ist was anderes. Also.
Genau. Genau. So, dann kann ich hier schon mal einen Haken machen, siehst du.
Okay, dann mache ich einfach mal weiter mit den Fotos. Weil ich habe natürlich auch viel mit Fotos zu tun. Und das ist so der Teil, der mich auch ganz oft stresst. Denn ich habe eine Webseite, wozu wir sicherlich auch gleich kommen. Die muss natürlich mit Fotos bestückt werden. Instagram muss mit Fotos bestückt werden. Ich habe einen Shop, da muss ich auch noch drüber erzählen. Der muss sehr gute Fotos haben. Bewerbungen und so weiter brauchen alle Fotos. Und das finde ich echt schwierig. Ich habe mir halt Lampen besorgt, besondere, wie heißen diese? Die, da gibt es bestimmt ein Wort für die, die vorne so eine weiße, weißen Stoff haben.
Ich kenne mich da aber nicht mit aus, aber ja. Können wir dann mal recherchieren, können wir ja, genau, mal ein Bild verlinken, genau, ich kenne mich damit.
Stimmt, für andere, die sowas machen möchten, genau. Das ist einfach, da, um die Schatten, um die Beleuchtung gut zu machen, um die Schatten zu reduzieren. Zwei so große Lampen, die Dinger von rechts und links beleuchten. Und ich habe mir so ein kleines Fotostudio gebaut, wo ich in einem Halbrund einen weißen Hintergrund habe und eben die Sachen da reinstellen kann. Dadurch sieht man auch keine Kante irgendwie, keine Wand, sondern die schweben da. Ja, stimmt, da stellen wir mal Beispiele auf die Webseite.
Das ist wie so eine Lightbox, aber du baust dir das selber.
Lightbox, genau. Eine Lightbox habe ich mir selbst gebaut, beziehungsweise mein Mann hat sie mir gebaut, nicht ich. Ja. Ich habe nur gesagt, nein, nicht so, sondern so.
Ja, genau.
Und das ist aber trotzdem auch nicht so ganz einfach, denn ich arbeite ja teilweise sehr groß. Ja. Und in diese sogenannte Lightbox passen Sachen, die vielleicht, wenn es hochkommt, 30x30 sind. Da kann ich einiges mit bearbeiten oder fotografieren, aber eben die großen Sachen nicht. Und teilweise sind sie so groß, wenn ich hier eine Arbeit habe mit Kirschlorbeer, dann wir müssen lachen, weil Nina hatte mir vor kurzem eine Sprachnachricht geschickt, wie sehr sie Kirschlorbeer nicht mag. Aber ich habe meine größte Arbeit ist gemacht mit Blättern vom Kirschlorbeer, der die Schrotschusskrankheit hat.
Ach, und stimmt, erinnere ich mich auch, ja.
Die ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Und das ist halt der Kirschlorbeer. Und sowas zu fotografieren ist echt schwer, weil das Ausleuchten und wenn ich dann so weit zurückgehe, dass es ganz ins Bild passt, dann ist es aber so weit weg, dass man die Details nicht mehr sieht und da bräuchte ich wahrscheinlich andere Objektive. Also mit anderen Worten, dieses Fotografieren, jedes Mal, wenn eine Arbeit fertig ist, ist das Fotografieren für mich echt schwer. Also das Foto selbst machen, dann muss ich es hübsch schneiden, damit eben, wenn ich so einen Rahmen habe, damit man die Wand drumherum nicht sieht oder so, das wird dann geschnitten. Dann muss ich es bearbeiten. Da habe ich sicher nicht so tolle Programme wie du, aber ich habe, wie heißt denn mal, Snapseed. Mit Snapseed bearbeite ich das häufig auf dem Handy oder auf dem iPad. Finde ich sehr empfehlenswert.
Ist es, ja, genau.
Ich muss sie dann, um sie auf die Webseite zu stellen, muss ich sie verkleinern. Das mache ich mit einem Programm TinyPNG. Und dann müssen sie hochgeladen werden. Und ja, eingearbeitet werden. Und das Ganze auf Instagram geht schneller und besser, weil ich da Fotos einfach mit dem Handy mache und sie wenig bis gar nicht bearbeite. Vielleicht einen hübschen Filter drüber lege, damit es heller aussieht und Punkt, das war's dann. Und ja, also das ist mein Kampf jedes Mal mit den Fotos. Und vielleicht fällt mir auch deswegen Instagram so schwer, weil ich einfach, es liegt nicht an mir im Blut. Ich habe da weder Lust noch ein Händchen für, glaube ich. Ich quäle mir jedes Foto ein bisschen ab. Na, das ist übertrieben. Nein, das stimmt nicht. Ich habe auch Spaß an Fotos für Instagram, eben weil es auch nicht perfekt sein muss. Aber sobald ich es repräsentativ fotografieren möchte, stresst es mich, ja. Das ist mein Umgang mit Fotos.
Ja, genau. Ja. Okay. Ja, das ist interessant. Aber das stimmt, die Fotos auf deiner Website von deinen Produkten sind, also von deinen Kunstwerken sind wirklich sehr, sehr gut und du hast eine eigene Lightbox dir gebaut. Finde ich gut, wusste ich auch noch nicht.
Ja. Die werde ich mal abfotografieren und auch reinstellen. Ja, genau. Ja. Wollen wir mal drüber sprechen, wofür wir Fotos alles so brauchen?
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, du hast ja schon Instagram erwähnt und die Website und darüber können wir doch, und dann kommen ja sicherlich, genau, infolgedessen noch so ein paar andere Geschichten, genau, wofür wir unter anderem die Fotos brauchen und was eben ja auch ganz viel Arbeit an sich mit sich bringt.
Ja, zum Beispiel Werbematerialien, Marketing.
Genau, genau. Also, um nochmal zu sagen, wir beide haben ja Instagram, jeder für sich, dann natürlich für den Podcast, der ja nun auch Teil des Ganzen ist und bearbeitet werden will. Jede von uns hat eine Website. Eine Website muss erstmal erstellt werden. Dann will sie auch weiterhin gepflegt werden und up-to-date gehalten werden. Genau, das spricht für sich.
Ja, ich glaube,
da kann sich auch jeder drunter, gehe ich mal von aus, drunter vorstellen, was das so für Arbeit ist. Wobei, selbst bei Instagram, also es ist ja auch so, dass man in Kommunikation geht und man netzwerkt dort auch so ein bisschen. Also Instagram selber ist schon ein Teil dessen, was ich auch mache, wo ich wirklich immer mal wieder auch sage, ich gehe wieder so ein bisschen auf Null und nehme mir mal hier eine Stunde am Tag, weil es einfach zu schnell so ist. Man hat das Handy ja schnell in der Hand, dass man viel, 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 viel Zeit auf Instagram verbringt. Was,
Na, ich habe immer das Gefühl, ich verbringe zu wenig Zeit auf Instagram. Okay. Okay. Ich gehe da alle paar Tage hin. Ich gehe alle paar Tage hin, lade meine Fotos hoch, viel zu selten. Ich weiß, wie wichtig es ist, das regelmäßig zu machen. Und was mir wichtig ist, meine Kommentare zu betreuen, das mache ich schon. Und manches Mal verbraucht es eine Menge Zeit, manches Mal nicht. Und das war's dann. Und ich habe dann immer das Gefühl, man lernt ja tolle Leute da kennen. Mhm. Und man lernt Menschen mit toller Kunst und mit tollen Lebenseinstellungen und so weiter da kennen. Und denen möchte ich gerne Feedback geben, aber das ist mir alles, das verbraucht wirklich Zeit und ich mache es so gut wie gar nicht. Also alle, die mir zuhören und auch du, Nina, ich sehe es dann oft einfach nicht. Ich bin froh, wenn ich das bei mir so halbwegs betreue und wirklich nur halbwegs. Von daher, nee, du bist dann vielleicht häufiger auf Instagram und hast ein schlechtes Gewissen, dass du da die Zeit verbringst. Ja. Und ich mache immer das Nötigste, wenn überhaupt, und habe ein schlechtes Gewissen, weil ich mich so wenig melde und kommentiere. Mhm. Also beiden bereitet das irgendwie schlechtes Gewissen. Ne?
Ja, genau. Also man muss, genau. Es ist so ein bisschen schwierig, da die Balance zu finden, in die eine oder in die andere Richtung vielleicht. Genau. Es ist aber auf jeden Fall Teil dessen, was einfach auch, wenn man das eben alles ein bisschen ernsthafter betreibt, ein großer, großer Punkt ist. Egal, ob man da nun mehr oder weniger Zeit verbringt, aber es ist einfach, man kann es einfach heutzutage nicht mehr ignorieren.
Ja, Instagram ist für mich im Prinzip das wichtigste Verkaufsinstrument. Mhm. Ich verkaufe am besten und am meisten über Leute, die meine Kunst auf Instagram sehen. Deswegen finde ich es von mir auch selber immer bescheuert, dass ich mich so wenig drum kümmere. Ja. Und ich nehme es mir immer vor, weil der Austausch ist ja wirklich toll. Und eine Sache würde ich gerne noch zur Webseite sagen, weil du gesagt hast, es erklärt sich eigentlich von selbst, was man da so machen muss. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass das, mir vorstellen, dass es Leute gibt, die überlegen, mache ich eine Webseite, was kostet mich das an Aufwand? Und wenn du das aktuell halten möchtest, dann musst du diese neuen Fotos hochladen. Du musst mindestens Titel und Größe drunter machen oder einen kleinen Text. Du hast häufig Blogposts, in denen du ein bisschen mehr erklärst. Ich habe eine Startseite, die ich immer mal ein bisschen up-to-date halten möchte. Ich habe Instagram verlinkt und immer wenn Instagram einen großen neuen irgendwas Großes ändert, dann fliegt es bei mir raus, dann muss ich es wieder neu einbinden. Mhm. Und ich habe herausgefunden, dass jetzt zum Beispiel 90% meiner Kunden, hat mir Instagram gesagt, sind englisch sprechend. Meine Webseite ist aber auf Deutsch. Ja. Wie unschlau ist denn das? Das heißt, ich muss die jetzt irgendwann mal ummodeln. Ja, genau. Ich habe also Englisch so im Hintergrund. Das ist total viel.
Ja, also das war auch, also die einzelnen Punkte, die man dann eben auch einbinden kann und vielleicht nicht jeder einbindet, da hätte ich jetzt auch noch ein paar Punkte genannt, aber
eben ja, bitte.
Die Sache der Website an sich, ne? Also weil ich so jetzt an diese ganze Geschichte, dieses Thema so rangehe, dass man halt jemand, der wirklich sich fragt, ja gut, dann hat man da halt eine Website, okay, und man macht ein paar Bilder. Die Website an sich, genau, aber dann hat man vielleicht einen Blog, wie du sagst, so. Der muss ja erstmal gefüllt werden. Also ich finde ja bei all diesen Dingen, auch für Instagram und so weiter, ist die faktische Arbeit, aber es fängt ja mit so intrinsischen Dingen halt auch an. Also du musst ja auch dich erstmal fragen, womit fülle ich denn mein Instagram? Und ich merke immer wieder, dass ich denke, ach, guck mal hier, ich habe so viele Bilder, so manchmal packt es mich dann und dann suche ich Bilder raus und die kommen dann auf mein Handy und dann habe ich die da parat, weil ich denke, dann hast du mal wieder Futter für Instagram. Aber mich stört es so sehr, und Instagram mag es ja auch nicht so gerne, nur Bilder zu posten mit irgendwie Juni 2021 oder so als da, und diese Postings mache ich halt nie. Deshalb poste ich auch nicht so oft, weil ich eigentlich gerne ja natürlich was rüberbringen möchte und was sagen möchte. Das ist so mein eigener Anspruch. Dann weiß ich, dass Instagram das gerne hat. Und dann, interessanterweise, und deshalb bin ich auch fein jetzt damit, haben die auch viel mehr Reichweite und werden und haben viel mehr Erfolg, so in Anführungsstrichen jetzt mal, wenn ich wirklich da etwas reinbringe in Instagram, was so ein bisschen mich auch selber tiefer bewegt und für mich irgendwie so einen Hintergrund hat. Das merke ich immer wieder, das ist total spannend. Genau, und so ist es auch bei den Blogposts so. Also das will ja auch, ich habe jetzt auch meine Website, die in der Mache ist, die bekommt auch einen schönen Blog. Deshalb habe ich gewechselt, unter anderem von meinem vorherigen Anbieter, weil ich da keinen Blog integrieren konnte und ich möchte das gerne. Und sammel jetzt schon Themen und dann musst du die Texte schreiben und dann, genau, musst du Fotos dafür aufbereiten. Die muss ich dann ja auch wieder ein bisschen verkleinern. Genau, also es hängt da ganz viel dran. Dann bietest du vielleicht ein Newsletter an. Du ja auch, ich auch. Ja. Der wird eingebunden in die Website. Da hast du dann wieder dahinterstehend den Anbieter, wo du diesen Newsletter führst. Das muss ja dann in deine Website integriert werden. Dann schreibst du diesen Newsletter. Genau, also genau. Und das ist so für mich gefühlt eben alles Teil meiner Website, weil das so mein Außenauftritt ist in der virtuellen Welt halt.
Genau. Stimmt, ja. Und bei mir kommt dann noch dieser Shop dazu. Ich habe Anfang des Jahres war, glaube ich, fertig. Ich weiß es nicht mehr genau. Lieben Gruß an Petra, ich habe es vergessen. Ich wollte es, glaube ich, zum Weihnachtsgeschäft fertig haben und habe es aber nicht geschafft, was an mir lag, glaube ich. Vielleicht irre ich mich. Aber ich habe einen Shop der Gruß an Petra ging deswegen, weil das meine Webseitendesignerin ist, die mir also geholfen hat, das alles einzurichten. Betreuen tue ich halt inzwischen, sagen wir mal, zu 99% selbst, aber sie ist immer im Hintergrund da. Und dieser Shop, den hat sie eingerichtet, ich muss ihn aber bestücken. Und es ist mega kompliziert, weil ich habe jetzt ein Proforma-Produkt drin, für alle, die jetzt neugierig da reinklicken wollen, ein Proforma-Produkt drin, denn es ist unheimlich kompliziert, hauptsächlich aufgrund der Portokosten. Ich habe ja eben gesagt, dass ich 90% englischsprachige Kundinnen und Kunden habe. Jetzt ging diese Woche etwas, gestern habe ich gerade was nach Seevetal geschickt in Hamburg, also bei Hamburg, das ist einfach. Aber davor ging was nach Schottland und davor nach Singapur und nach Kanada, nach Südafrika. Und ich habe Sachen, die sind winzig klein. Die sind dann vielleicht 8x8 cm bis hin zu, ja gut, Versand, Meter mal Meter. Doch, hätte ich aber machen müssen, habe ich dann selber hingebracht. Wie um Himmels Willen mache ich für diese Länder die verschiedenen Größen, wie mache ich das mit den Portokosten? Das ist das, was mich gerade ganz doll hindert, diesen Shop einzurichten. Und an alle Hörerinnen und Hörer, wenn du dich auskennst mit sowas und einen Tipp hast, einmal mit den Portokosten, ohne jetzt WordPress oder sowas, ich habe es bei WordPress eingerichtet, wenn es da irgendwie jemanden gibt, der einen Tipp hat, sehr gerne, aber auch ohne WordPress-Kenntnisse mir da weiterhelfen kann, bitte, bitte melde dich. Das ist etwas, was mich sehr bedrückt, also was ich sehr gerne einrichten möchte.
Verständnis, dass das automatisiert auf deiner, in dem Shop laufen kann, das meinst du, ne? Also, dass jemand sich für einen Artikel sozusagen, also für ein Kunstwerk interessiert und dann sieht, nach Kanada würde das, das und das kosten.
Ja, genau, weil dieser Shop ist ja eben so, dass man das selber abwickelt und dann bekäme ich eine E-Mail, das und das wurde gekauft und dann muss ich es halt nur noch versenden.
Ja, genau.
Nur noch in Anführungsstrichen.
Gleich, was er an Portokosten zu zahlen hat. Also das ist das, was dein genau. Wunsch ist und wo es jetzt hakt. Okay. Mhm.
Ja, und vielleicht auch mit dem Einstellen da so ein paar Tipps, das ist eben für die WordPress-Leute unter euch. Mhm. Ich bin am Überlegen, ob ich es einfach nur für Europa mache und dann sage, alle außerhalb Europas bitte melden. Ja, also Hilfe. Wie ist denn das bei dir, Nina? Hast du vor, einen Shop zu machen für Fotos, die du verkaufst? Oder
auf meiner alten Website hatte ich einen eingerichtet, noch so kurz vor Schluss irgendwie, weil ich ja zum Beispiel einen Kalender angeboten hatte, ja. Jetzt zum Jahreswechsel und auch
sehr schön.
Einige Prints aus meiner analogen Serie aus dem letzten Jahr. Und ich muss sagen, ich war vorher bei Jindo, bei dem Deutschen und war auch sehr, sehr zufrieden, also kann da auch sonst gar nicht weiter meckern. Und die Shop-Funktion, das war hervorragend. Ich kann dir allerdings gar nicht sagen, ob ich da außerhalb, also wie das mit den Portokosten für außerhalb von Deutschland gewesen wäre, weil ich mich damit tatsächlich nicht befasst habe. Genau. Ja, also da hatte ich, und ich weiß gar nicht, ob ich, ja, vielleicht, da habe ich mich noch nicht mit befasst, ob ich wieder irgendwie einen Shop einrichten werde. Mhm.
Weil ich dich fragen wollte, genau, Kalender hattest du, aber bietest du sowas an wie, machst du auch Postkarten, hast du vor, wieder einen Kalender zu machen? Oder auch wenn man dich bucht, muss man dir eine Mail schreiben oder gibt es da etwas, dass man was anklicken kann? Sowas sind ja auch Dinge, die du bedenken und einrichten musst. Ne?
Es gibt da auch sehr schöne Funktionen und ich habe das... Im Mai hatte ich ja so eine Muttertagsaktion und dafür habe ich tatsächlich so eine online-basierte Kalenderbuchungsgeschichte genutzt. Calendly heißt das. Ich verlinke das. Schreibe es mal auf. Und ich überlege, inwiefern, aber das ist dann der letzte Schritt wahrscheinlich so, das sind so diese letzten kleinen Häkchen, die ich dann vielleicht setzen werde auf der Website, ob ich das so mache. Das weiß ich aber noch nicht, ob das Sinn macht. Ja, so für das Ganze. Vielleicht mache ich es auch Monat für Monat. Aber da gibt es schöne Geschichten, schöne Funktionen. Und es hat für diese Muttertagsaktion auch gut geklappt. Also das hat mir sehr gefallen. Das war ja ein beschränkter Zeitraum. Und da wusste ich wirklich die Tage, wo es gehen würde. Und das kann man alles einrichten. Genau. Und Kalender und Prints. Ja, also wenn dann Prints... Ich liebe ja selber, das ist ja auch Teil dessen, was Familien bekommen, wenn sie mich buchen. Und das ist eigentlich das A und O. Und Digitales könnte dann noch on top kommen. Aber mir sind Alben und Drucke ja sehr, sehr wichtig. Und ich liebe ja selber auch privat eben meine Bilder an die Wände zu bringen und was in der Hand zu haben. So, was war jetzt deine Frage? Ja, genau. Und deshalb... würde ich wahrscheinlich auch gerne wieder, und dann brauche ich wahrscheinlich einen Shop, aber ich bin da noch nicht so entschieden, Prints anbieten. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja. Also die dann eben aus diesen ganzen anderen fotografischen Arbeiten, die ich eben so mache. Mache ja auch gerne so auf meine Art Naturfotografie und so. Und da gibt es schöne Dinge, die schön sind fürs Herz, glaube ich, wenn man sie sich an die Wand hängt. Genau. Mhm.
Das ist auch was bei mir ansteht. Ich möchte ganz gerne, ich arbeite ja hauptsächlich in Quadratform und ich möchte ganz gerne quadratische Postkarten drucken lassen und vielleicht auch ein bisschen größere Drucke. Aber das ist auch wirklich wieder schwierig. Da muss man sich ganz schön einfuchsen, was da alles, ja, und diese Fotos und was da alles dazu gehört. Ich habe jetzt schon Postkarten und ich habe auch auf Visitenkarten habe ich auch Fotos draufgebracht. Beziehungsweise eins hinten und das sind alles so Sachen, die, ja, da muss ich mich ganz schön reinfuchsen.
Ja, und die auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, ne? Und wenn man dann sich irgendwie für eine Zeit lang vornimmt, so, das war bei mir so, also der Weg dahin, bis ich wusste, ich nehme jetzt die und die Alben von dem und dem Anbieter, das dauert halt auch wieder. Irgendwann ist dieser Prozess durch, aber es ist halt Teil dessen, womit man sich eben beschäftigen muss. Und welche Prints bei wem nehme ich? So, welche Anbieter? Aus verschiedenen Gründen ist auch das Thema Nachhaltigkeit, hat man dann auch immer irgendwo im Kopf. Dann will man eben bestimmte, ja, dann will man wissen, wie schaut es aus, dann kriegt man auch Musterdrucke und so weiter. Also das ist wirklich ein Riesenthema und große Prozesse, die da erstmal vonstatten gehen, bis man dann am Ende weiß, das sind die und die Drucke, die ich anbiete und die Alben oder wie bei dir eben oder auch Visitenkarten im Allgemeinen. Jeder wird sich mit Visitenkarten beschäftigen. Das ist jetzt nicht so ganz so. Aber auch da gibt es Unterschiede und wenn man
ein
Mensch ist, so, dann möchte man auch eine schöne Visitenkarte haben. Also ja, genau. Ja.
Da geht's los, genau, Visitenkarten und genau. Aber Prinz, genau, das, da geht viel Zeit rein. Das macht auch Spaß natürlich, aber ja. Das beschäftigt sich ja alles mit Dingen. Was ist, wenn die Kunst fertig ist oder das Bild halt da steht? Und da ist bei mir auch noch ein Schritt, wenn eine Arbeit fertig ist, das Rahmen. Meine Sachen sind ja so empfindlich, sehr häufig. Und auch wenn die Teile selbst manches Mal nicht so empfindlich sind, dann sind sie aber alle mit Hand genäht. Dieser Faden, der zieht Staub an und auch diese einzelnen Teilchen sammeln Staub an. Und manches Mal sind eben diese Teilchen so fragil, dass man sie gar nicht abstauben könnte. Also unterm Strich, es muss gerahmt werden. Und zum Teil kaufe ich fertige Rahmen und bringe die dann da an. Und das ist manches Mal schwierig, weil ich auf sehr feinem Papier zum Teil arbeite und das nähe. Und man sieht dann schon teilweise den Faden so da, sogar durch. So fein ist das Papier. Und das dann zu montieren in fertigen Rahmen ist manches Mal ein Aufwand, manches Mal auch ein bisschen einfacher. Und viel ist es aber auch so, dass wir selber Rahmen bauen und wir ist wieder mein Mann und ich. Mein Mann hat da einmal angefangen, sich reinzufuchsen, hat festgestellt, dass es ihm Spaß macht und baut dann eben selber Rahmen dazu. Und das passt auch einfach sehr, sehr gut zu meinen Sachen und zu der Message, dass ich eben nicht irgendwelche fertigen Dinge nehme, sondern grobes Holz, die ich selber auch dann bemale, also ja, weiße. Eigentlich kommt fast alles bei mir in weiße Rahmen. Dann muss da Plexiglas dafür besorgt werden und so weiter. Und das Ding, wie gesagt, muss ja dann versendet werden. Und das ist dann auch wieder schwierig, weil diese Sachen so zu verpacken, dass sie einen Versand aushalten, und sei es nur nach Seevetal, geschweige denn nach Singapur, dass die Ecken nicht kaputt gehen, dass es nicht eingedrückt wird und sowas, das ist gar nicht einfach. Das ist ein großer Aufwand.
Das glaube ich. Ja.
Und es ist immer, ich bin jedes Mal froh, wenn ich die Nachricht kriege, es ist angekommen und es sieht gut aus.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja, genau.
Wenn ich mir das ich so habe einmal...
Bild, ja, und dann übersehen.
Ja. Ja. Einmal habe ich aus Kanada tatsächlich eine Arbeit zurückbekommen. Da war eine Frau, die hat eine Arbeit bestellt und gerade die ist dann eben auch zerfetzt angekommen. Und dann hat sie es zurückgesendet, aber wollte es gerne repariert bekommen und dann habe ich es also nochmal vorsichtig repariert und alles und nochmal ganz aufwendig verpackt und dann ging das zurück. Das hatte ich einmal, aber sonst noch nicht, ja. Sonst toi, 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 geht. Aber ich bin jedes Mal froh, wenn ich höre, es ist gut angekommen. Das ist bei deinen Fotos, bei den Drucken und Büchern, die du binden lässt, deutlich einfacher.
Ja, ja, genau. Ja.
Und ich hoffe, wenn ich dann irgendwann mal Prints habe, dass das dann auch.
Genau, ja. Genau, das ist deutlich einfacher. Ja, das stimmt. Ich lasse es einmal alles zu mir schicken, nicht direkt von meinem Fotolabor zu der Familie, aber kann dann die Verpackung, die da ist, so nutzen und die packen das halt immer sehr gut ein. Genau, ja.
Aha, wunderbar.
Genau.
Und was mir auch noch eingefallen ist, du hattest vorhin von deinem Equipment gesprochen.
Ja.
Das ist vielleicht bei mir auch noch interessant. Weil ich muss ja immer entscheiden, nehme ich Papier, nehme ich Leinwand, welche Leinwände nehme ich? Nehme ich geweißte, nehme ich natürliche, baue ich sie mir selber, nehme ich vielleicht ein anderes Material? Und je nachdem, was ich entscheide, muss ich dann eben auch meine Nadeln entscheiden. Und am schwierigsten war es zum Beispiel bei der Arbeit Werft, von der ich vorhin erzählt habe. Da habe ich wirklich auf Meter mal Meter diese Eisenteile festgenäht. Und das geht natürlich nicht einfach auf Leinwand. Das heißt, ich habe eine Platte Holz mir zurechtschneiden lassen im Bauhaus, habe die dann bespannt mit Leinwand. Und dann musste ich mir so einen feinen Bohrer besorgen, der wirklich ganz fein, 1 Millimeter oder nee, das ist noch nicht mal 0,08 oder sowas, Löcher reinbohrt, durch die ich dann genäht habe. Ich habe dann die Leinwand hochgebockt und bin dann für jedes Loch, weil es eben Meter mal Meter, mich rübergebeugt, von oben die Nadel rein, unten drunter gekrochen, auf der anderen Seite wieder hoch, das Loch gesucht.
Ja.
Von daher, welche Nadeln ich nehme, ob Leinwand oder Papier, das ist dann auch ein Unterschied. Und welches Nähgarn, da muss ich eben auch überlegen. Und ich versuche immer 100% Baumwolle zu nehmen. Manches Mal habe ich es nicht. Das liegt da aber teilweise daran, ich habe eine Menge alte Garne von meiner Großmutter oder Mutter und die ich dann teilweise noch benutze, was ich total gerne mag. Aber ja, die sind viel 100% Baumwolle, aber von daher brauche ich es auch nicht kaufen, was mich sehr freut. Ja, das ist vielleicht noch interessant. Ach so, und ich klebe meine Sachen häufig, bevor ich sie nähe, damit sie auch nicht durch den Transport sich mal dann losruckeln unter dem Faden, und ich benutze immer säurefreien Kleber.
Ja.
Damit sich das also auch nicht durch die Jahre dann oder mit den Jahren durch diese feinen Naturmaterialien frisst. Das ist so mein Equipment. Und natürlich eine ganz wichtig, eine Lampe mit super Licht, weil ich teilweise winzig klein arbeite. Also nicht nur mit Eisenteilen, sondern mit winzigsten Blättchen, wo dann auf den halben Millimeter genau der Faden dann sitzen muss. Und und da brauche ich einfach super Licht.
Ja.
Und eine Lupe teilweise. Aber ja, die benutze ich selten.
Okay. Ja. Ach, das ist spannend. Ja.
Ja. Equipment, genau. Ja. Und ich nähe häufig an der Staffelei und nicht am Tisch, weil ich dann nicht so übergebeugt sitze, sondern in der Staffelei kann ich stehen. Also nach dem Kleben und so nähe ich dann stehend häufig.
Das wünsche ich mir auch manchmal, dass ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch hätte. Das ist nochmal so ein Ziel, so ein Wunsch, der sich vielleicht irgendwann nochmal, das würde ich sehr angenehm finden. Ja, okay.
Das ist eine gute Idee, ja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
Ja, guck mal, dann haben wir schon eine ganze Menge. Ich habe hier noch stehen, was habe ich denn hier noch stehen? Ja, Zeit für den Podcast, natürlich so, das haben wir abgefrühstückt in den Fragesendungen jetzt aus dem Sommer. An sich dann nochmal alles so an Arbeit hintersteckt, aber es ist eben ja auch Teil dessen als Antwort auf die Frage, was macht ihr denn eigentlich aber alles so den ganzen Tag? Dann haben wir natürlich die Buchhaltung, habe ich hier bei mir.
Buchhaltung. Ja, ich bin gerade dabei, einen neuen Rechnungsbogen zu erstellen, weil ich eine neue, also zum einen hat sich mein Auftritt geändert, die Farben haben sich geändert, aber ich habe auch eine neue, Steuernummer bekommen. Das heißt, ich bin jetzt gerade dabei, einen neuen Rechnungsbogen zu entwerfen und zu bestellen. Genau, ja, sowas ist auch. Mhm. Wie man uns findet, sowas, Werbematerialien, Bewerbungsmaterialien, Flyer. Ich bin dabei, Flyer, das ist gelogen. Ich bin dabei, Flyer zu erstellen, wollte ich gerade sagen. Ich habe auf der Liste von Dingen, die ich noch in diesem Jahr machen möchte, Flyer zu erstellen. Aber ich habe noch nicht mal angefangen. Da bist du sehr viel weiter, ne?
Das stimmt. Da hatten wir genau vorhin kurz drüber gesprochen, dass ich sage, ja, die sind ja alle ganz alt, die bei den Überlegungen, was wir, wir überlegen ja auch immer gerne unsere Blogposts dann mit Bildern zu begleiten, dass wir das Ganze auch nochmal so ein bisschen anschaulicher machen. Und da hatten wir vorher drüber gesprochen und ganz interessant, dass Steffi dann sagte, ja, das ist ja aber gar nicht so schlimm, weil es ist ja aber Teil dessen, wo du halt schon lange in Prozessen bist. Und damit hat sie natürlich recht. Und es versinnbildlicht auch mal wieder eben das, womit wir uns so beschäftigen. Also genau, Flyer. Und ich habe keine aktuellen Flyer, weil sich meine Website ja nun auch ändert und anders aussehen wird. Genau, aber ich habe im Laufe der Zeit jetzt bestimmt schon 2, 3 verschiedene Flyer erstellt. Ja. Genau, gehört auch dazu. Ja.
Gehört auch dazu und ist nicht einfach. Und
auch natürlich physisch nutzen kann und soll und will. Genau.
Ja. Und da zu überlegen, wie soll der aufgebaut sein? was, der muss ja Eyecatcher haben, er muss ansprechend sein. Das finde ich gar nicht einfach.
Ja, das ist so, Design ist so, ja, eigentlich ein ganzes Thema so für sich, ne? Genau. Man könnte sich für all das natürlich auch immer jemanden nehmen und dann wird es bestimmt richtig, richtig, richtig toll. Ja, gut, aber das ist immer so die Frage, wo man investieren kann und will. Und wenn man einigermaßen Spaß dran hat, ja, dann denke ich, kriegt man es auch ganz gut hin. Aber auch da recherchiere ich dann schon auch so. Also, weil mich das auch, also es bereitet mir Freude, mich mit der Website und mit solchen Dingen zu befassen. Aber da wiederum folgt dann auch ganz oft eine Recherche. So dann recherchiere ich zum Thema Design und Flyer und genau, und Farben und Schriftarten. Und genau, und so kommt eins zum anderen. So landet man gerne auch in lauter Rabbit Holes, weil man, ja, genau, von einem Thema zum anderen geht. Ja.
Ja, und es ist nicht nur irgendwie, wie viel möchte ich investieren, sondern wenn du es selber machst, dann bist du ja auch sehr viel flexibler und hast es in der Hand und musst nicht warten, bis der andere das irgendwie erstellt hat. Und dann guckst du an und weißt nicht genau, was dir wirklich gefällt. Also das, ich finde, es hat viele Vorteile, es allein zu machen.
Ja,
genau.
Hat es bestimmt auch, ja.
Und in dem Zusammenhang habe ich ja gerade vor ein paar Wochen mein Portfolio fertig gehabt. Das heißt also ein Heft mit, in dem ich mich als Künstlerin darstelle. Also sehr viel umfangreicher als ein Flyer, aber irgendwie sehr ähnlich. Und das ist das Ding, das man dann eben an Galerien schickt oder andere Interessentinnen und Interessenten. Und das zu erstellen war auch sehr aufwendig. Also erstmal, welche Fotos nehme ich, wie mache ich die Texte, wie arrangiere ich das? Dann habe ich es rumgeschickt, habe mir Feedback geholt, habe es komplett nochmal überarbeitet. Und es gibt viele Galerien, die das auch gerne haptisch haben wollen, also die das nicht nur digital, hat mich überrascht. Ich habe gedacht, ich mache es nur digital und mache das dann als Mail-Anhang. Nein, die möchten das gerne als Ausdruck haben. Dann habe ich mich damit beschäftigt, wer das so ausdrückt, wie ich es haben möchte, nämlich als Einzelblatt und ein bisschen fester. Und dann nähe ich das nämlich zusammen, damit es zu meinem ganzen Auftritt passt. Und das Ding ist fertig geworden vor wenigen Wochen. Und dann habe ich es auch gleich verschickt. Das war für mich ein Riesensprung. Also das war vielleicht eine gute Vorarbeit für den Flyer, obwohl, ja, mal schauen. Aber das braucht man eben, um sich wirklich fundiert bewerben zu können. Und das ist ja dann nochmal ein anderer Bereich. Bewerbung. Bewirbst du dich?
Nein.
Nein.
Ist jetzt so meine spontane Antwort? Nein.
Doch, du machst es doch, indem du doch für die Preise und Auszeichnungen, was wir besprochen haben, dass du dich da bewirbst. Mhm.
Aber das ist ja ein fester Prozess, wo ich nicht proaktiv mit irgendwelchen Bewerbungsmappen, Flyern oder so weiter, da reicht man ja einfach Bilder ein für ein ganz bestimmt, entweder für bestimmte Thematiken oder jetzt in diesem Zeitraum und so weiter. Genau, also das findet alles rein digital statt und ich reagiere sozusagen. Genau.
Aber naja, du machst schon auch Recherche und guckst, wo kann ich mich überhaupt bewerben?
Ja, genau.
Und so. Das ist dasselbe, als würde ich mich auf Ausstellungsausschreibung bewerben. Ja,
aber
was man auch nicht in 3 Minuten macht,
nee, Nina. Nee. Das stimmt, genau. Nein, und auch die Auswahl der Bilder, die man dann einreicht, das ist auch sehr zeitaufwendig immer wieder. Genau. Wobei ich auch für die eine Plattform jetzt mir ein Pool angelegt habe, weil es dort eben nicht auf ein Thema bezogen ist. Genau, aber letztendlich, genau, ja.
Und was ich toll finde bei diesem Prozess, ich bin mir teilweise sehr klar geworden über Dinge, die ich erreichen möchte und wo meine Schwerpunkte sind, über diese Bewerbungen hin, weil man eben auch in meinem Fall, du musst dann Texte dazu schreiben, du musst dann begründen und so weiter und dadurch habe ich sehr angefangen, meine Sachen zu reflektieren, was mir sehr gut gefallen hat. Dann bewerbe ich mich natürlich frei bei Galerien, bei Zeitschriften, genau, und Ausstellungen, da fällt mir ein, ich bin im November bei einer, also angenommen worden für eine Kunstmesse in Bonn, im Frauenmuseum Bonn. Und da fange ich jetzt schon an, diesen Messestand vorzubereiten. Welche Möbel nehme ich, welche Lichter, wie hänge ich das, welche Bilder nehme ich überhaupt mit, in welcher Form hänge ich die, welche Postkarten nehme ich mit. Diese ganze Vorbereitung hängt dann damit auch noch zusammen.
Ja, und dann Genau. Das passt ja so überhaupt zu diesem Thema Marketing auch. Oder das ist im Grunde ja so dein Marketing im Grunde. Genau. Und bei mir, und das habe ich ja so die letzten anderthalb Jahre einfach aufgrund ja, der Situation, in der wir gesteckt haben hier in der Gesellschaft, wirklich so auf Halde gelegt, während das eben Kooperation mit ja, lokalen Örtlichkeiten, Menschen, wie einfach vielleicht auch eine Hebammenpraxis. Also ich bin da gerade dabei, jetzt mich damit zu befassen und anzufangen, genau. Das ist natürlich ein riesen Pott, wo man einfach Kontakte bildet, wo man auch mit verschiedenem Ziel, also wo man vielleicht auch Bilder von sich aushängen kann, wo man nur Flyer hinterlegt, wo man wirklich auch in eine Kooperation geht und ja, miteinander gemeinsam aktiv wird irgendwo, genau. Also das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen vergleichbar ist damit.
Wo sehr ähnlich, ja. Ja.
Nach Galerien und nach Ausstellungen und so weiter ist, genau. Das ist also dieser Bereich Marketing im Grunde, wo wir ja alle außerhalb auch des WWWs ja, tätig werden sollten, müssen, genau.
Wollen, ja.
Ja. Genau.
Und was dann auch dazu passt, ich habe bei mir im Haus einen Showroom. Mhm. Das heißt, ich habe hier einen Raum, der wirklich nur dafür da ist. Ja, ich bin gerade ein bisschen am Zögern, weil ich bin gerade am Umbauen. Und also was ich sagen wollte, ein Raum, in dem ich meine Kunst zeige. Mhm. Für Menschen, die eben kommen und Interesse haben oder was kaufen möchten. Also nebenbei als Aufruf. Ich öffne mein Haus tatsächlich, um durch meine Kunst zu führen und in diesem Showroom sich alles anzuschauen. Ich habe aber auch die Dinge überall im Haus verteilt.
Das wollte ich gerade sagen. Man kommt Steffi in ihr schönes Haus und kaum, dass man einen Fuß in die Tür gesetzt hat, kann man schon, ja, kommt man aus dem Staunen und dem Gucken und dem Betrachten gar nicht mehr heraus.
Da hängen Sachen von mir, aber auch sehr schöne Sachen von anderen Leuten, ja, unter anderem auch von Nina. Und dieser Showroom, der wird gerade umgestaltet, weil ich teilweise digital Workshops jetzt anfange zu vertreiben, also die Workshops, die ich live und in Farbe gegeben habe, als Online-Workshops zu machen. Und da habe ich hier mein kleines Studio aufgebaut und werde darum den Showroom neu gestalten. Und ja, der ist offen auf Anfrage per E-Mail oder Telefon. Auf meiner Webseite findet man alles. Kann man gerne einen Termin abmachen und sich das hier alles mal anschauen. Und dieser Showroom ist gerade nicht wirklich vorzeigbar, aber ich rechne auch nicht damit, dass jemand morgen von euch vor der Haustür steht.
Wer weiß. Du hast jetzt gerade noch ein gutes Stichwort genannt. Ich glaube, das ist nämlich auf meiner Liste fast der letzte Punkt, nicht ganz. Du hast gerade Workshops genannt, die du geben willst. Und erstmal, das ist ja auch dann ein großer Teil und Teil deiner Arbeit, wenn du so einen Workshop, den du in Person gegeben hast, umfunktionierst in eine digitale Version. Und die andere Seite ist die ich auch als Teil dessen sehe, was einfach zu dem Ganzen dazugehört. Und ich auch so ein bisschen als Arbeit ansehe dafür. Aber es ist eben Teil des Ganzen, das sind Weiterbildungen, Workshops, die ich selber mache. Und die ich
an denen du teilnimmst.
An denen ich teilnehme, um mich
weiterzubilden. Ja,
genau.
Ja,
weiterzubilden, fortzubilden, genau. Die ich ja nicht mache, weil ich irgendwie zu viel Zeit habe. Und irgendwie meine Zeit damit dann endlich mal füllen könnte, sondern natürlich, weil sie wahnsinnig viel Freude machen und erfüllend sind. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass es eine absolute Notwendigkeit ist. Also ich spreche da für mich, mich weiterzubilden. Ob das nun so intrinsische Themen sind, wo man sich eben mit dem, warum fotografiere ich und was, wer bin ich und was will ich eigentlich, oder eben auch ganz faktische Dinge sind zur Fotografie. Und genau, also das ist auch Teil dessen. Oder eben auch Workshops in deinem Falle gebe. Genau. Ja. Und dann habe ich noch einen Punkt, der ist so ein bisschen nicht so ganz handfest, wo ich nicht an meinem Schreibtisch sitze, aber überhaupt so, aber den haben wir auch schon mal angesprochen oder du im Zuge von Instagram, aber es ist auch ein ganz wichtiger und ich finde, es muss auch, also da geht es ums Netzwerken und man hat ja seine Communities, entweder hat man eine feste Gruppe oder man hat eben ganz tolles Netzwerk über seinen Instagram-Account. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich auch selber zugesteht, dass das eben ein wichtiger Teil dessen ist, was wir machen und dass es für uns wichtig ist. Also du sitzt in deinem Kämmerlein, ich sitze in meinem Kämmerlein oder wenn ich dann wieder mehr in die Familien gehe. So, aber letztendlich, wir arbeiten hier für uns selber und wurschteln uns alleine durch alles durch. Und es ist so wahnsinnig wichtig, dass man dann auch sich selber zugesteht, dass das eine wichtige Zeit auch immer mal wieder ist, in diese Communities zu gehen, in dieses Netzwerken, in den Austausch zu gehen. Genau. Und dass das eben auch wieder Zeit ist, die man eben für diese ganze Arbeit verbringt, aber halt unglaublich wichtig.
Genau. Super Punkt, wirklich, wirklich schöner Punkt. Und das ist auch etwas, das einen nährt und stützt und immer wieder anregt. Und ja, super Punkt. Das ist ein schöner Punkt. Von mir aus können wir auf dieser positiven Note enden. Und das ist so, ja, das ist wirklich ein schöner Punkt. Und den vergisst man ja. Und den habe ich auch unterschätzt eine Weile, ja. Mhm. Wie wichtig das ist, wie gut das tut, ja. Das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie, das mache ich zwar wieder alleine, aber dieses einfach nur mit Materialien spielen, intuitiv mit Farbe und Materialien rummachen. Ja, und dann kommen viel hässliche Sachen raus und teilweise sehr überraschende und sehr schöne. Und das füttert mich auf eine andere Weise nochmal als dieses Netzwerken. Aber irgendwie so gefühlt im Bauch fühlt es sich gerade ähnlich an.
Ja, genau. Ja, also absolut auch total gut zu vergleichen. Und dabei fällt mir ein, auch dieses für mich selbst fotografieren, völlig losgelöst von Aufträgen, von meiner Familie, auch ein Teil dessen, für den ich immer wieder auch für mich selber auch kämpfe, dass ich weiß, so, ich möchte das mal wieder, irgendwie brauche ich es jetzt, so, ich muss rausgehen oder hier drin bleiben oder wie auch immer. Aber genau, das sind all diese Dinge, die uns so von dieser intrinsischen Seite, glaube ich, nähren und füllen und die man braucht, damit man vielleicht eben auch all diese Aufgaben, all diese anderen Aufgaben, die da sind und die eben nicht immer alle Spaß machen oder sehr einfach monoton sind oder sehr sich ziehen oder wie auch immer, dann auch, dass man da so eine kleine Balance findet oder eben auch nie vergisst, warum man das alles macht.
Ja, das stimmt. Und du sagst noch etwas Wichtiges zum Schluss. Wir haben jetzt eine Menge aufgezählt und dann muss man und dann müssen wir und dann machen wir und dann ist da noch ganz viel davon. Macht echt viel Spaß. Also wenn ich jetzt immer nur meine Rechnungsbögen entwerfen müsste, jeden Tag, den ganzen Tag, dann wäre es nicht schön. Aber ab und zu da mal dran rumbasteln, ist klasse. Und das Netzwerken ist toll, das den Versand fertig machen, Rahmen bauen, alles, was ich erzählt habe, auch die Fotos, ja, sie stressen mich, weil es mir schwerfällt, aber es ist auch toll, am Ende schöne Fotos zu haben. Und während des Prozesses komme ich bestimmt auch mal in den Flow, weil ich dann so intensiv dabei bin. Ganz viel von dem, was wir gerade beschrieben haben, ist toll, gehört dazu und macht Spaß. Und soll jetzt hier bitte nicht verstanden werden als, wow, wir fühlen uns niedergedrückt, weil ja so viel zu tun ist. es diktiert uns niemand auf. Wir entscheiden. Also mein Beispiel Rechnungsbogen. Ich entscheide, ja, den möchte ich jetzt umgestalten. Da ist jetzt die neue Nummer. Ich könnte das einfach ändern und fertig. Nein, ich möchte ihn umgestalten. Er passt nicht mehr zu mir, so wie er mal war. Das sind meine Entscheidungen und das ist toll.
Mhm. Nur bei der Buchhaltung.
Ja, den Teil haben wir jetzt ganz ausgespart. Genau, am Ende des Jahres. Oder ja, genau, da kommt
die. Die könnte wegfallen. Die macht nie Spaß.
Die haben wir ausgespart, die ganzen Unterlagen aufheben, die Zettel und so weiter und die Quittung. Jetzt sind wir schon über eine Stunde. Es wird eine echt lange Folge, aber wir haben davon auch viel.
Überraschenderweise, ja.
ganz kurz, was steht an? Nina, für die nächsten 2 Wochen bei dir?
Ich fliege jetzt erstmal nur ins Wochenende und so gedanklich mit dem, was jetzt ansteht. Und ich habe etwas sehr, sehr Schönes vor am Wochenende. Ich treffe eine ganz tolle Frau, eine liebe Freundin, eine wundervolle Fotografin. Und wir haben schöne Dinge vor. Und ich glaube, ich berichte dann, ja, wenn ich da gewesen bin und Dinge zeigen kann, genau, von dem, ja, was ich da so vorhabe.
Ja, da bin ich auch wirklich gespannt, das zu hören. Ich weiß ja, wer es ist, und mal sehen, was du alles erzählen wirst. Und bei mir steht an, ich möchte gerne, wenn wir uns wiedersehen, dass ich erzähle, Belitz ist fertig. Und ich möchte mit meinem Stettiner Haff, mit meinen Schneckchen auch deutlich weiter sein. Das steht an. Der Rechnungsbogen ist dann hoffentlich gedruckt, aber das ist jetzt nicht so. Genau. Was für eine spannende Folge, finde ich. Das war für mich auch echt, echt interessant zu hören, was bei dir wirklich alles so abgeht. Und Sinn und Zweck dieser Folge ist, euch einfach Ideen zu geben, wenn ihr anfangen möchtet, da ein bisschen intensiver das zu machen, was alles so anliegt, was auf euch zukommt oder auch welche Teile ihr euch vielleicht einzeln daraus picken möchtet. Was bei uns noch ansteht, was bei uns noch Neues zu berichten ist, wir sind kontaktiert worden von Marianne Körner, die ein kreatives Summit organisiert. Sie hat gesagt, es gibt Summits in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft, vor allen Dingen in der Wirtschaft, treffen die sich überall und international zu Summits. Kreative Summits, auch gerade im deutschsprachigen Bereich, gibt es einfach nicht. Und sie hat immer drauf gewartet und immer geschaut, wann kommt denn mal sowas? Es kam nicht. Und dann hat sie die Ärmel hochgekrempelt und hat gesagt, ich mache das jetzt selbst, und hat ganz tolle Frauen kontaktiert und hat auf einmal uns angerufen oder angemailt und gefragt, ob wir für ein Interview zur Verfügung stehen würden, um von diesem Podcast zu berichten. Was steckt dahinter? Wie kommen wir auf diese Idee? Wie suchen wir unsere Künstlerinnen und Künstler aus? Und ja, und uns zu unserer Kunst wird sie auch noch ein bisschen befragen. Also wenn ihr dazu Lust habt oder wenn euch das interessiert, schaut bitte auf unsere Website.
Genau, wir werden auf der Website ist der Link zu der Website, also auf unserer Atelier-Talk-Website www.atelier-talk.com, wo ihr ja sowieso immer alles zu unserem Podcast und die aktuellste Folge findet ihr den Link zu der Website der Summit und dann auch ja in den nächsten Tagen noch 1-2 weiterführende Infos, weil man dann direkt dort auch sich zu anmelden kann und so weiter. Aber genau, das werden wir dann sicherlich auch bei Instagram nochmal ein bisschen kommunizieren.
Das Ganze findet vom 5. bis 8. Oktober statt. Das lässt sich vielleicht noch dazu sagen. Und ich bin dabei mit einem Workshop zum Wabi-Sabi-Kunst machen und wir dann mit dem Interview.
Und ansonsten, Steffi, vielen Dank. Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir verlinken alles, ja, in den Shownotes, was ich mir heute so notiert habe und was für euch vielleicht interessant ist zu erfahren. Bei Instagram sind wir zu finden für den Atelier-Talk bei @ateliertalk. Und wir freuen uns wie immer sehr, 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 wenn ihr uns ein paar Sternchen dalasst bei Apple Podcasts und uns eine Rezension und oder, je nachdem, wie ihr dazu Lust habt. Es hilft uns wirklich sehr und wir freuen uns sehr darüber. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Woche mit einem ganz tollen Interviewgast. Ich glaube, es ist der erste männliche Gast. Ja, genau, der erste.
Das solltest du doch noch nicht verraten, Nina.
Ach ja, das geht ja doch ein bisschen an.
Ja, es stimmt, das ist der erste Mann, genau. Ja. Ja, ich bedanke mich auch und ich verabschiede mich und ich wünsche euch eine schöne Woche und dir auch, Nina.
Ebenso, Steffi. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.